Ja, herzlich willkommen zur neuesten Podcast-Praxeflüster-Episode. Wieder zu Gast Timo Frank von der Gematik. Ich hatte schon eine Folge mit Timo vor einigen Monaten und wir haben uns verabredet, regelmäßig Updates zu machen. Es ist so wichtig, es ist im Punkt Digitalisierung das mit Abstand wichtigste Projekt, wenn man es überhaupt noch Projekt nennen kann, im deutschen Gesundheitssystem. Und ich glaube, man muss da up to date bleiben. Ne? Ich glaube, jeder Zuhörer, jede Zuhörerin muss wissen, was auf sie, auf ihn zukommt, wie sich das finanziert, wie man es nutzen kann. Und Timo ist einfach ein so gelassener und so angenehmer Gesprächspartner, so ruhig und, wenn man so will, auch untaktisch. Ne? Also so einfach angenehm erzählend, sachlich berichtend, plausibilisierend, was man machen kann. Heute geht es insbesondere über die Rollouts im Jahr 2025, also auf das, was bisher gekommen ist und das, was noch kommt. Also die elektronische Patientenakte, also Vergangenheitsbewältigung sozusagen von Januar bis Mai und das, was noch kommt. Dann diskutieren wir noch so ein bisschen über die Kosten und dann hat sich's mit einer kleinen, aber sehr feinen Episode des Praxisflüsterer Podcastes. Also, hört rein, mein Name ist Christian Henrizi, ich bin Geschäftsführer der Opti Health Consulting. Viel Spaß! Hallo, Timo Frank von der Gematik. Hi Timo, ich freue mich sehr, dass du wieder mein Gast bist. Herzlich willkommen.
Hi Christian, schön zu Gast zu sein.
Ja Timo, wir waren ja im Januar, wir steigen mal direkt ein, haben wir eine ganz große Hafenrundfahrt gemacht über die TI. Und ich erinnere mich, dass wir auf viele Sachen eingegangen sind. Und einige konnten wir gar nicht so tief behandeln, wie wir es eigentlich wollten. Und deswegen haben wir uns bereits in der Folge für ein Update verabredet. Jetzt ist Ende Mai 2025. Wir machen jetzt das Update und haben hier eine ganz tolle Gelegenheit, über die EPA zu sprechen, denn in unserer letzten Aufnahme wart ihr unmittelbar vor dem Launch. Das heißt, wir können über alles sprechen, was ab Launch passiert ist. Und bevor wir darauf eingehen, wie gesagt, hast du Rückmeldung bekommen? Hat es für dich da irgendetwas in Bezug auf den Podcast, wo du nochmal über das eine oder andere sprechen musstest oder wurdest du nochmal darauf angesprochen? Das würde mich einfach mal interessieren. Also wir haben viele Rückmeldungen bekommen und es haben doch schon einige gehört, wie ich so in den Downloads feststellen konnte.
Ja, erstmal danke, dass wir nochmal dazu sprechen können. Wir haben ja seit Januar ganz, ganz, ganz viel erlebt. Nicht nur die EPA stand seitdem im Fokus. Man muss auch anerkennen, wir haben eine neue Bundesregierung. Das betrifft auch das Thema Gesundheit, denn das Gesundheitsministerium wird sich neu aufstellen, dadurch, dass das Ministerium die Farbe wechselt. Wir haben einen neuen Koalitionsvertrag. Da sind auch Themen drin, die auch die EPA betreffen. Also werden heute auf jeden Fall mal den Fokus auf den Rollout der EPA legen. Es finden aber aktuell auch schon Gespräche zur Weiterentwicklung statt. Und ich glaube, dass das der Gesundheitsversorgung als solches hilft. Denn oftmals ist ja die Frage, was bringt uns das heute und jetzt? Ich möchte sofort eigentlich einen Mehrwert erleben nach einem Launch. Dass aber so ein Launch niemals an gesetzlichen Fristen und Terminen und an einem Quartalsanfang vor allen Dingen hängen kann, das wissen wir schon seit mehreren Jahren. Spätestens zur Einführung des E-Rezepts haben wir auch gemerkt, dass stufenweise Einführungen einfach die digitale Transformation besser abbilden können. Darüber würden wir heute ein bisschen sprechen. Ich erhoffe mir ähnlich tolle Rückmeldungen wie nach dem letzten Podcast. Wir sind ja als Gematik relativ offen seit vielen Jahren im Gespräch mit nicht nur Standesorganisationen, sondern auch Nutzerinnen und Nutzern. Und das freut mich immer ganz besonders, wenn aus Praxen, Kliniken sich Menschen bei uns melden und auch Vorschläge und Ideen haben zur Weiterentwicklung der Telematik-Infrastruktur, sei es jetzt die EPA, Kommunikationsverfahren wie Kim und Tim oder Rezepte, Überweisungen zu digitalisieren.
Ja, nee, cool. Ja, erstmal vielen Dank für dieses tolle Feedback und man sieht ja in den Branchenblättern, dass ihr richtig geliefert habt oder dass richtig viel passiert ist. Und ja, das vielleicht nochmal in ein, zwei Worten, das kann man jetzt wahrscheinlich noch gar nicht abschätzen. Du hast es gerade angesprochen, wir haben ja einen Regierungswechsel, wir haben nicht mehr die Ampel, wir haben die GroKo, ne? Oder Kleiko oder wie auch immer man sie nennen kann. Das heißt, wir haben eine neue Regierung, wir haben eine neue Gesundheitsministerin. Erwartest du da signifikante Änderungen oder erwartest du vielleicht sogar einen Richtungswechsel oder glaubst du, dass das alles schon so eingeschient ist, wie es damals unter, wenn man so will, Jens Spahn vor 3 Jahren ja noch sozusagen auf den Weg gebracht wurde?
Also zu bestimmten Themen muss man ja sagen, sind wir als Gematik und das Gesundheitssystem auch selbstständig auf Kurs. Und es muss jetzt nicht eine neue Strategie für das Gesundheitswesen entwickelt werden. Aus der vergangenen Legislaturperiode werden einige Gesetze und Maßnahmen noch Wirkung entfalten. Auch die EPA ist ja so ein legislaturübergreifendes Projekt. Aber es sind auch Themen wie Krankenhausreform, die das neue Gesundheitsministerium jetzt natürlich erstmal adressieren wird, die sehr stark liegen und auf die Finanzen der ganzen gesetzlichen Krankenversicherung und auch der privaten Krankenversicherung wirken, wahrscheinlich im Vordergrund. Und das hat dann auch Auswirkungen auf das Thema Digitalisierung. Und das Stichwort ist hier das Primärarztsystem und die Versorgungssteuerung. Wie bekommen wir Patienten effizient versorgt? Also so, dass es auch zu unserem Haushalt, zu den Finanzen passt und nicht mehr die Arztpraxen überfüllt, wir zeitnah Termine bekommen. Das wird im Vordergrund stehen und da kann Digitalisierung helfen. Da kann eine gute EPA, die Informationen verfügbar macht für alle, gut helfen. Da können Kommunikationsdigitalisierungsmaßnahmen helfen. Und deswegen erwarte ich da von der neuen Bundesregierung, dass es weiter im selben Tempo vorangeht wie in den letzten Monaten schon. Und da bin ich zuversichtlich.
Gehen wir mal direkt auf die EPA ein. Das interessiert mich brennend. Wie hat euer Launch funktioniert? Beginnen wir mal ganz am Anfang. Wie hatte das funktioniert? Gab es die üblichen Themen oder kam etwas völlig Unerwartetes? Denn auf die üblichen Sachen, die sonst ja immer passieren, auf die seid ihr ja eh eingestellt. Meistens bringt ihr nur das außer Rand und Band, was man überhaupt nicht so richtig hat kommen sehen.
Die Gematik ist auf relativ viel bei solchen Rollouts eingestellt, dadurch, dass wir das jetzt schon mehrfach in bundesweiten Verfahren gemacht haben, war es, würde ich sagen, ein sehr gut vorbereiteter Rollout. Ich glaube aber, dass die Gesellschaft und auch medial hat man das mitverfolgen können, nicht auf alle Aspekte des Rollouts vorbereitet war. Beispielsweise wurden am 15.01. die ersten Patientenakten angelegt. Akten sind erstmal nicht die Frontends, das sind nicht die Anwendungen für die Versicherten. Das sind aber 73 Millionen Akten für zumindest gesetzlich Versicherte, die erstmal ab diesem Tag angelegt worden sind. Das bedeutet aber auch nicht, dass die ab dem 15.01. alle von 0 Uhr 1 an zur Verfügung standen, sondern stufenweise über Tage hinweg bis zu 4 Wochen hinweg, dann waren, glaube ich, alle 73 Millionen final angelegt. Dass das ein Prozess war, der länger gedauert hat. Das macht schon mal sichtbar, dass in der Öffentlichkeit eher der 15. Januar als Go-Live-Datum der EPA für alle deutschen Bürgerinnen und Bürger, bis auf die, die widersprochen haben vorher proaktiv, dass der im Raum stand, nicht so wirklich stimmen kann. Denn am Anfang wurden erstmal Akten angelegt, plus diese Akten waren erstmal nur für Ärzte, die in der Modellregion, und es gibt 3 Modellregionen, arbeiten, nur für die waren die zugänglich. Das heißt, die Modellregion oder die Praxen in Hamburg, die Praxen in Nürnberg und Umgebung, Franken und in NRW, die konnten das nutzen. Und das waren hilfreiche 3 Monate, in denen wir die Funktionalitäten der EPA testen konnten. In einem sicheren Umfeld und Sicherheit war auch Top-Thema in diesen 3 Monaten. Denn da kamen ja Sicherheitsforscher des Chaos Computer Club, die sehr medial aufgebauscht, aber mit begründeten Hintergründen dann auch ja, Sicherheitsvorkehrungen vorgeschlagen haben, die erstmal umgesetzt werden mussten, bevor ein bundesweiter Rollout über diese 3 Modellregionen hinaus überhaupt erlaubt werden konnte. Dieses Erlauben hat dann am 29. April stattgefunden, sodass jetzt Ende Mai alle Arztpraxen, alle Apotheken in Deutschland zum Beispiel auch auf die Medikationsdaten zugreifen dürfen. Und das passiert jetzt tagtäglich etwa 1 Million Mal.
Krass. Hast du eine Verhältniszahl, wie viele Patienten pro Tag in Deutschland behandelt werden?
Es werden pro Jahr in der ambulanten Versorgung 1 Milliarde Arzt-Patienten-Kontakte finden statt. Das kann man jetzt mal auf Tage runterrechnen. Man muss dazu aber auch sagen, dass nicht jeder Arzt-Patienten-Kontakt eine Behandlung ist. Also Arzt-Patienten-Kontakte können ja auch administrativer Natur sein.
Ja, logisch. Also haben wir also unbereinigt ganz grob ein Dreißigstel, ne, wenn man sagt, eine Milliarde auf 365 Tage, ganz grob ein Drittel. Ne, und dann ja, müsst ihr ja ungefähr so hinhauen, ne?
Genau, und es werden, um mal den Vergleich zu den Medikationsdaten zu vervollständigen, jeden Tag ja auch Rezepte ausgestellt. Das sind ja dann wirklich Chroniker, die irgendeine Form von Behandlung oder zumindest Medikamente benötigen. Da werden jeden Tag ungefähr 2 Millionen ausgestellt.
Das kennt man ja schon länger, ne? Also das muss ich sagen, das ist für mich eine besondere, bequeme Art und Weise, insbesondere mit Kindern, dass man nicht unbedingt immer die ganze Zettelwirtschaft hat, sondern eine Apotheke, wo man will, mit der Krankenkassenkarte. Das finde ich schon richtig klasse. Aber das kann man doch schon, oder korrigiere mich, ich bin da ein bisschen Laie. Dieses Apothekensystem, das kann ich ja schon seit bestimmtem Jahr, oder? Mit dem E-Rezept?
Das E-Rezept funktioniert seit 1. Januar letzten Jahres, 1,5 Jahre. Und aus diesen Rezeptdaten, also aus dem abgegebenen Medikament, das du oder für deine Kinder in Vertretung holst, entsteht jetzt eine Liste aus allen Medikamenten, die du seit Januar diesen Jahres eben bekommen hast. Und diese Liste wird gefüllt, sodass alle darauf zugreifen können, egal ob du dein Rezept jetzt einlöst in Berlin, in Hamburg, in Freiburg, in Tübingen. Und das ist ganz nützlich, weil dann vor allen Dingen ganz automatisch, ohne jegliches Zutun, jeder davon erfährt, was für Medikamente du nimmst. Und das ist eigentlich nur das Fundament der EPA, wo man sich natürlich zu Recht die Frage stellen kann, warum sind denn da nur Medikationsdaten und vor allem nur die Medikamente drin, die ich verschrieben bekomme und nicht die Schmerztabletten, die ich mir freiverkäuflich hole oder sogar Betäubungsmittel, die tatsächlich noch auf Papierrezepten verordnet werden. Und das ist die Diskussion rund um die Weiterentwicklung der EPA. Also nicht nur andere Medikamente, sondern auch Blutwerte, Labordaten, auch Bilddaten sind natürlich Bestandteil der Weiterentwicklung der EPA. Aber nichts ist von Beginn an vollumfänglich fertig entwickelt, sondern man geht wie in der freien Wirtschaft, in der Produktentwicklung natürlich mit der ersten Version erstmal an den Start. Und die erste EPA ist eben die Medikations-EPA oder der Medikationsprozess ist der erste Prozess, der gesamtheitlich abgebildet wird in der EPA. Denn Medikamente sind ja auch mehr als nur ein E-Rezept. Man möchte ja auch die Nebenwirkung, Wechselwirkung prüfen. Also das Thema Arzneimitteltherapiesicherheit steht eigentlich auch hinter diesem ganzen Medikationsprozess als endgültiges Ziel.
Ja, also du sagtest gerade so schön, wie in der freien Wirtschaft. Also ich kenne es auch nicht anders. Man muss erstmal ein Produkt in den Markt bringen und das ist eigentlich immer 80-90% und dann wird dieses Produkt langsam wie so eine Zwiebel erweitert, ja? Also Schicht pro Schicht. Aber das Schwierige ist, erstmal das funktionsfähig, barrierearm in den Markt zu setzen, dass man es erstmal erst benutzt. Ne? Und von dort an machst du das Produkt halt umfangreicher. Ne? Das ist ja bei allen Produkten so, die du irgendwie im IT-Bereich, aber auch außerhalb dessen irgendwie benutzen kannst, ne? Alle benutzen musst. Ne? Ja, ist eine super spannende Entwicklung und da ist ja auch schon richtig Traffic drauf. Das heißt, in dem Belastungstest für die Server ist das ja schon ordentlich, ne? Da gehen schon Rechenstunden, da gehen schon Terabyte Rechenstunden drauf jeden Tag, ne?
Ja, und da sehen wir, glaube ich, auch die kleinsten Probleme im Rollout. Also Serverlasten sind nicht das, was uns Sorgen macht, sondern eher die digitale Transformation an sich. Also dass Prozesse umgestellt werden, das hat man beim E-Rezept gesehen, dass vom Papier auf die Karte gewechselt worden ist und jetzt wechselt man bei der EPA vielleicht eben auch auf von Papierdokumenten auf dann das Hochladen von Dokumenten und das Benennen von Dokumenten. Das sind so ganz banale Dinge, die man aber aus dem privaten Alltag kennt. Jeder hat seine Ordnerstruktur, seine Archivstruktur, seine Ablage. Und wenn man anderen Dokumente, Informationen eines Patienten zur Verfügung stellt, dann will man da ja auch irgendwie Kontext mitgeben und nicht ein 32-stelliges Wirrwarr an Buchstaben, Punkt, PDF. Von daher geht es eher um das Thema digitale Transformation und die fängt, wie du sagst, beim einfachen Zugang, der einfachen Integration, der Zugänglichkeit eben aus dem Bestandssystem. Jeder hat einen Computer vor sich, über den er die EPA benutzt. Da fängt das an.
Ach Mensch, da freue ich mich, dann ist der Schritt ja geschafft. Wenn du jetzt sozusagen auf die nächsten 3 Monate schaust, wenn wir sagen, wir verabreden uns wieder ganz grob, Juni, Juli, August, also August, September, sagen wir mal, wir sprechen im September. Was sind so die Dinge, die bis dahin sozusagen auf der Agenda stehen?
Hallo, wir sind BFS und Kooperationspartner vom Praxisflüsterer-Podcast. In einer digitalen Welt, in der Effizienz oft über persönliche Kontakte gestellt wird, setzen wir auf beides. Wir bieten dir einen individuellen Service, der auf deine Bedürfnisse zugeschnitten ist. Egal, ob du Fragen zu Factoring hast oder ob du Unterstützung in deiner Praxis benötigst, wir sind für dich da. Mit BFS Health Finance erlebst du, wie persönlicher Service auch in der digitalen Zeit funktionieren kann. Vereinbare gern einen persönlichen, kostenlosen Videotermin und lerne uns kennen unter meinebfs.de.
Sie möchten Ihre Zahnarztpraxis mit fundiertem betriebswirtschaftlichem Wissen erfolgreich führen? Der Management-Lehrgang Betriebswirt der Zahnmedizin der Opti Academy ist die Lösung. Dieser Lehrgang bietet tiefe Einblicke in die Betriebswirtschaft, Personal- und Unternehmensführung sowie Marketing und Recht, speziell ausgerichtet auf die Dentalbranche. Erhältlich als Online-Fernstudium, was Neues, und als bewährter Präsenzlehrgang seit mehr als 10 Jahren gibt dieser Lehrgang Ihnen die Werkzeuge an die Hand, um Ihre Praxis zukunftssicher zu gestalten. Besuchen Sie www.opti-academy.de, Academy mit C, um mehr zu erfahren und um sich anzumelden.
September werden wir die ersten Erfahrungen gesammelt haben mit der nächsten Version der EPA. Ich habe ja vorhin eingeleitet mit den EPA-Aktensystemen. Die Akten, die 70 Millionen oder über 70 Millionen Akten, die angelegt worden sind, und dementsprechend auch der Zugriff der Ärzte. Wir werden im September einen stärkeren Zugriff von Patientinnen und Patienten auf die EPA-App erleben. Das ist ja die dritte Komponente neben den Akten und den Frontends für die Ärztinnen und Ärzte oder Apotheken, die Leistungserbringer. Jetzt auch die dritte Komponente, die es heute schon gibt. Die EPA-App kann sich jeder heute runterladen. Man kann sich den Zugang besorgen über eine PIN der Krankenkasse. Die wird zunehmen, dadurch, dass ein Messenger, der TI-Messenger TIM, auch Bestandteil als Chat-Funktion der EPA-App werden wird. Und so werden wir sukzessive mehr Menschen auch dazu bewegen, proaktiv sich mit der EPA selbst auseinanderzusetzen und nicht das im Hintergrund die Ärztinnen und Ärzte machen zu lassen, sondern ja, seine Gesundheitsdaten selbst zu managen. Vielleicht nicht sogar nur Gesundheitsdaten, sondern auch Kommunikation sicher statt unsicher oder über Telefon oder über Briefe oder Faxe abzuwickeln. Das wird im Juli passieren und hoffentlich im September können wir dazu sprechen.
Ja, das ist spannend. Das Thema hatten wir auch beim letzten Mal zu packen mit der Kommunikation, was ihr zur Verfügung stellt als Gematik, was die PVS, also die Praxisverwaltungssysteme, was die da für eine Integrations-, also Programmierleistung zu erbringen haben, dass sie diese Protokolle dann verfügbar machen können. Ja, zum einen müssen dann diese Kommunikationsleistung quasi auch ins System rein funktionieren, an den Ecken, wo sie dann halt benötigt werden. Aber auch sozusagen, dass dieses Protokoll, das ihr ja zur Verfügung stellt, weil ihr es euch ja vorgedacht habt, und ja, wie das dann benutzbar ist. Und da hatten wir aber auch unter anderem kurz die Preis- und Kostenfrage zu packen. Und ich, also ich, Christian Henrizi, habe da ja gesagt, also diese ganzen Kosten für die Telemater-Infrastruktur, die ich so bei meinen Kunden sehe, die sie ja sich zum Teil oder zum größeren Teil erstattbar sind, da habe ich dann doch schon das ein oder andere Fragezeichen. Vielleicht kannst du ja mal aufklären, wie das so eigentlich gesetzlich angedacht ist und auch nochmal den Hinweis auf eure Preis- und Zertifizierungsseite gibst. Also meine These und mein Punkt ist, also hier wird schon Geld für die PVS-Hersteller reingedroschen. Wenn ich mir die Zahlen anschaue, also die verfügbaren Zahlen bei den großen PVS-Herstellern, dann sind die dann doch schon in dem Zeitraum ungewöhnlich gleichmäßig im Prozentsatz die Gewinne gestiegen, wo wir jetzt die TI immer in den verschiedenen Ausbaustufen gegen Kostenerstattung von der Praxis und die sich dann wiederum die Kosten erstatten lässt. Und das würde mich einfach mal interessieren, denn ich meine, das Thema Übergewinne, das ist ein komisches Wort, aber das gibt es so wahrscheinlich auch nicht. Es wurde mal so ein bisschen benutzt, als man in der Corona-Krise mal sagte, okay, was ist jetzt hier eigentlich mit den, mussten einmal Handschuhe dann irgendwie 37 Euro kosten? Oder auf dem internationalen Strommarkt ist der Preis so und so viel, aber es wird trotzdem so und so viel über lange irgendwie abgegriffen. In den USA nennt man das Preis-Gouging, da gibt es auch Gesetze für. Witzigerweise bei uns gibt es die Gesetze nicht, in den USA gibt es die Gesetze, und zwar, dass dann, also in der größten und freisten Marktwirtschaft der Welt haben sie Preisgouging. Ja, und das fand ich eigentlich immer ein ganz interessantes Prinzip. Das Beispiel ist, wir haben eine Ölkatastrophe in Florida. Es gibt da, Katastrophengelder für, ne, für das und das. Aber dadurch, dass es da eine Ölkatastrophe gibt, dann heben automatisch alle dann die Preise an, weil dann genau an der Stelle vermeintlich die Sachen nicht verfügbar sein können und so weiter. Und dann haben sie gesagt, ey, das geht nicht. Wir haben eine Ölkatastrophe, das betrifft dann die und die und die Region. Da müsst ihr für die Preiserhöhung, die müsst ihr dann begründen. Und das begründbar macht Sinn. Alles, was nicht begründbar ist, macht keinen Sinn. Und wenn man jetzt hier beispielsweise und möglicherweise widersprich mir da bitte sehr deutlich, wenn das nicht so ist, meine These wäre, jetzt sind Kosten für die Telematikinfrastruktur angefallen. Diese werden aber skaliert über ganz, ganz viele, an ganz, ganz viele Kunden mit einer sehr, sehr hohen Rohmarge weitergereicht, in dem Wissen, dass der Kunde sich das Geld wiederholen kann und damit den Staatshaushalt belastet. Ja, ich lasse das mal so stehen. Bin ich da komplett falsch abgebogen in meinen Gedanken?
Das ist ein sehr komplexes Thema, das man wahrscheinlich auch nicht in jetzt 5 oder 10 Minuten abfrühstücken kann. Wir haben bei den Kosten erstmal, glaube ich, eine Differenzierung vorzunehmen. Du hast gerade sehr auf Praxen fokussiert und dabei können wir auch bleiben. Man muss bei der Telematikinfrastruktur, bei der EPA natürlich auch sehen, dass nicht nur Praxen darauf zugreifen, sondern auch Apotheken, auch Krankenhäuser, ne? Und überall gibt es freien Markt. Der ist am reguliertesten in Praxen, weil es dort ein Zulassungsverfahren für diese Praxisverwaltungssysteme gibt. Und diese Praxisverwaltungssysteme sind tatsächlich ein Markt, der nicht zwingend was mit der Telematikinfrastruktur zu tun hat, sondern die TI-Anwendungen, die EPA, ist ein sehr großer und wichtiger zentraler Bestandteil. Aber die Praxisverwaltungssystemwelt kommt ja eigentlich aus der Dokumentation, die rechtssicher sein muss. Es muss archiviert werden, was medizinische Behandlung tut. Und das tun die Praxisverwaltungssysteme auch als Abrechnungssysteme. Nicht nur zur Dokumentation, sondern am Ende auch um eine Abrechnung für die Ärztinnen und Ärzte vorzunehmen. Das, was die TI macht, ist im Prinzip sowas, was du gesagt hattest, sowas wie ein Preisgouging. Also es gibt eine Pauschale pro Monat, die vergütet wird. Über diese Vergütungspauschale gehen diese Praxisverwaltungssysteme natürlich drüber, wenn es mehr Funktionalitäten gibt, die auch nicht vergütbar sind, die dann Zusatzanwendungen, USPs eben sind, der jeweiligen Praxisverwaltungssystemhersteller und auch Supportkosten und Sonstiges. Es ist natürlich nicht alles inkludiert und wird refinanziert, aber diese Grundfunktionalität eben, ne, EPA oder Kommunikationsverfahren, die KIM oder alle Infrastrukturmerkmale, die wir in der ersten Folge besprochen haben, sind eben vergütbar. Das heißt, es gibt einen vergütbaren Anteil und auch einen Marktanteil. Und der verschiebt sich auch seit ein paar Jahren schon und wird sich in den nächsten Jahren auch verschieben. Und ein bestimmter Anteil von Markt ist sicherlich auch sinnvoll, aber dass dieser Markt nicht funktioniert, sieht man allein schon daran, dass es unglaublich schwierig, wenn nicht fast unmöglich ist, diese Systeme zu wechseln. Das wechselt man noch seltener, als man in seiner privaten Umgebung mal sein Handy oder sein Computerbetriebssystem wechselt. Genau. Von daher ist die Kostenfrage nicht so einfach zu klären. Wir können weder als Gematik noch kann das Bundesgesundheitsministerium hart in den Markt eingreifen, denn die Praxen haben Verträge mit ihren Herstellern und da greift ein Ministerium und eine Gematik als regulierende Instanz nicht in den freien Markt ein. Zu bestimmten Themen wünscht sich das sogar die Leistungserbringerschaft, dass wir bestimmte Themen regulieren und standardisieren. Dazu sind wir auch da. Damit es nicht zu viele Insellösungen gibt und mehr skaliert werden kann, Kosten vielleicht auch gespart werden können für das Gesamtsystem. Das kann aber nicht von heute auf morgen passieren und hat auch immer mit unserem Wirtschaftssystem zu tun. Man kann ja nicht von heute auf morgen bestimmten Firmen einfach ihr Geschäftsmodell absprechen und sagen, diese und jene Aufgaben, die ihr in den vergangenen 30 Jahren erledigt habt, dürft ihr nächstes Jahr nicht mehr machen. Also es sind bestimmte Eingriffe in den Markt, die die Marktfreiheit einschränken und dadurch auch auf gerichtlicher Ebene abgewogen werden müssen, weil es dann da auch zu natürlich Meinungsverschiedenheiten und im Endeffekt auch Klagen kommt.
Ja, aber ich glaube, das ist eine wirklich komplexe Thematik. Und nochmal, man schaue sich mal die Jahresabschlüsse der letzten Jahre an. Das ist im Prinzip einheitlich sind die hochgegangen. Das heißt, eine große Differenzierung scheinbar gibt es in den Preisen nicht. Und man hofft ja schon so ein bisschen, dass der freie Markt das reguliert. Aber wenn da der Login-Effekt schon zuvor war, ja, und man eben nicht wechselt, weil man das PVCS-System, egal wie gut oder schlecht es ist, einfach nicht wechselt, dann werden ja diese Login-Effekte sozusagen ausgenutzt. Da denke ich schon, da hat man mal eine Möglichkeit. Das sind ja keine Rocket Science, die jetzt reinprogrammiert worden sind. Also neben vielen anderen Effekten soll ja diese Digitalisierung ja auch Kostenspareffekte haben. Die dürfen oder die sollten aber nicht an anderer Stelle überkonsumiert werden oder wegkonsumiert werden. Dann verlieren wir das Verständnis, wir verlieren die Leute, die an das System dann glauben, dass Digitalisierung wirklich auch zu Vergünstigungen und Verbesserungen führt. Schlussendlich wird vielleicht eine Verbesserung gesehen, aber keine Vergünstigung, sondern eine Verteuerung. Und das ist es ja tatsächlich nicht so. Das sehen wir ja an den Zahlen, das ist ja, das liegt es ja da, das ist günstiger wird, aber das wird halt nicht an die Praxis weitergegeben. Das ist mein Punkt und da wäre ich auch gerne mal bereit, da auch mal Punkte zu hören, die dagegen sprechen. Ich möchte da gerne überzeugt werden. Das heißt, wenn irgendjemand hier zuhört, gerne mir mal Fakten schicken, die ich vielleicht nicht kenne, damit ich mir da ein besseres Bild von machen kann und das mit Timo auch gerne mal in einer der nächsten Episoden durchdiskutiere. Denn Timo, habe ich da eine Zusage, dass wir in 3-4 Monaten nochmal drüber reden? Dann können wir ja vielleicht schon mal mit neueren Informationen oder besseren Informationen da mal eine Transparenz herstellen. Denn das, was ich sage, das ist ja nicht nur irgendwie in meinem Bauch geboren. Das höre ich von allen Ecken und Enden des Marktes, wie teuer mittlerweile das System geworden ist. Und ich glaube, gewähre den Anfängen, man sollte von vornherein das sauber und offen kommunizieren. Das hilft für Transparenz und Verständnis bei den Leuten.
Meine Zusage hast du. Ich finde es auch cool. Lass uns darüber gerne im Austausch bleiben. Das Thema Kosten ist auch immer sehr, ja, ruft sehr viele Meinungen auf den Markt und das ist ja auch gut so.
Ja, 100%. Ne? Also wie gesagt, das ursprüngliche Versprechen war, es geht schneller, es wird besser, ne? Es wird transparenter und dadurch, dass alles digital ist, wird es billiger. Ne? Gut, 2 von 3 erfüllt ist schon mal super, aber 3 von 3 erfüllt oder ne, 2,5 von 3 erfüllt oder zumindest da eine Transparenz hergestellt, schadet sicherlich keinen der Tierzuhörenden und auch drüber hinaus. Lieber Timo, vielen Dank für diese kurze Update-Folge. Mega lieb von dir. Bleib bitte gleich nochmal drin, dass wir die Kalender übereinander legen können und dann machen wir das nächste Update im großen Schritt irgendwann so im September, sodass sich hier unsere Zuhörerinnen und Zuhörer darauf freuen können, ja, ein kleines Dialog-Update über die Telematik-Infrastruktur so auf der, ja, auf der Hörschiene sozusagen zu erhalten. Vielen Dank dir, lieber Timo.
Danke.
Ja, und ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst bitte einen Kommentar. Das könnt ihr bei iTunes machen und 5 Sterne bei Spotify und iTunes. Und wenn ihr da Punkte habt, die mir die Erleuchtung bringen können, die mir helfen oder mal irgendwie eine Abrechnung von einer etwas größeren Praxis, was da für die Telematikinfrastruktur bezahlt wird, auch zuvor oder wenn sich jemand da mehr mit beschäftigt hat, bitte schreibt mir an henrizi@opti-hc.de und auch an die PVS-Stelle gerne. Schickt mir was zu, sodass ich da eine gewisse Transparenz habe, dass ich auch besser, vielleicht informierter über dieses Thema schwadronieren kann, philosophieren kann. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Danke, ciao, ciao. Dieser Podcast ist eine Produktion der Opti Health Consulting GmbH. Inhalt und Redaktion unterliegen der Verantwortung von Opti.